ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
SWR 1 Leute und ich kann gerade mal so ein bisschen die Szenerie beschreiben. Wir mussten jetzt gerade, während die Musik lief, umziehen, weil wir vorher aus dem SWR1-Leute-Studio nicht zu hören waren. Und es herrscht so eine gewisse, nicht Aufregung, aber man ist auf der Fehlersuche und versucht sozusagen alles möglich zu machen, dass wir nachher wieder an gewohnter Stelle sitzen. Aber mein Gast, Judith Raub, die blieb ziemlich locker. Guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen.
Und was war Ihr Kommentar?
Oh, das ist der Kongo, immer für eine Überraschung gut.
Genau, dann sind wir heute mal ein Stück Kongo. Wir haben es nicht gemacht, damit Sie sich besonders heimisch fühlen. Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind Journalistin und setzen sich für das Land, im Land auch ein, waren schon ganz oft da, kennen die Menschen dort. Meine Einstiegsfrage wäre eigentlich gewesen, was gehört eigentlich so Ihrer Meinung nach typisch zur Demokratischen Republik Kongo?
Eine unbändige Lebenslust. Also ich kann es mal kurz beschreiben.
Gerne.
Ich fahre oft mit dem Fahrrad oder mit dem Motorrad in die Stadt in Goma im Ostkongo. Und da ist ganz oft Stau oder ist wieder ein Unfall und alle stecken fest und man kommt überhaupt nicht mehr durch. Und hier in Deutschland würden sich die Leute aufregen oder sonst was tun. Und da im Stau, dann sagen sie, weil sie mich alle kennen, ne, die Weiße mit dem Fahrrad, hey, schon lange nicht mehr gesehen und wie geht's daheim? Und ich frage dann auch, ja, und bei dir alles klar? Ja, ja, und dann unterhält man sich und drumherum tobt's Chaos und irgendein Verkehrspolizist versucht noch irgendwie irgendwas zu ordnen. Der wird meistens ganz ignoriert. Und ja, und so wälzt man sich dann weiter und unterhält sich gut. Ja.
Man muss vielleicht mal gerade so den Kongo ein bisschen einsortieren. Das ist ein Land, das doppelt so groß ist wie Deutschland, Frankreich und Italien zusammen. Und es wird ehrlich gesagt bei uns gar nicht so viel darüber berichtet. Ich habe mal geschaut auf tagesschau.de. Der letzte Artikel über die Demokratische Republik Kongo ist von Ende April. Es gibt allerdings auch durchaus Meldungen jetzt aus den vergangenen Tagen, die erwähnenswert gewesen wären. Warum ist die Berichterstattung so dünn?
Ja, das frage ich mich wirklich auch oft. Ich glaube, das liegt daran, dass erstens mal die geografische Lage ist nicht so nahe an Europa wie jetzt zum Beispiel die Ukraine. Und ich glaube, den Leuten ist nicht bewusst, dass aus dem Kongo ganz viele Rohstoffe kommen, die man auch für Batterien braucht, für Elektroautos. Jeder, der sein E-Bike fährt, hat potenziell einen Rohstoff aus dem Kongo drin. Jedes Handy, jeder Computer, das sind eigentlich fast alle Rohstoffe drin, die es im Kongo gibt. Aber der Link wird nicht gemacht, ne? Weil der Mensch, der hier auf sein E-Bike steigt, der ist sich gar nicht bewusst, was in seiner Batterie steckt. Nämlich Rohstoffe aus dem Kongo, Kinderarbeit, Milizen, die Minen besetzen, dass Frauen vergewaltigt werden. Also dieses Bewusstsein ist nicht da, dass da ein Zusammenhang ist. Und das liegt natürlich daran, dass nicht unbedingt deutsche Unternehmen direkt beteiligt sind, sondern dass da halt Zwischenstationen sind. Und deswegen erkennt man diesen Zusammenhang eigentlich gar nicht so richtig an und weiß ihn nicht oder macht ihn sich nicht bewusst. Und dann ist es natürlich irgendwo weit weg in Zentralafrika. Und ich glaube, da kommt dann schon auch so ein Vorurteil über Afrika insgesamt, was in vielen Köpfen immer noch irgendwie eine Rolle spielt. Ja, die sind da irgendwo und das sind halt die Schwarzen und das muss man alles gar nicht so ernst nehmen. So ein bisschen eine Arroganz auch dazu, ja.
Wenn man ist, also ich habe mir eine Meldung sogar noch rausgesucht von diesem Monat, da wurde etwa im Osten des Kongos wurden Dutzende Menschen bei einem Angriff von Extremisten getötet, von einer Terrorgruppe, die dem Islamischen Staat nahestehen soll. Das zeigt ja auch schon so eine Meldung, die taucht bei uns eigentlich gar nicht auf. Welche Lage herrscht da? Sie haben es gerade schon so versucht auch anzureißen. Gewalt gehört zum Alltag dazu, sexuelle Gewalt auch, die Frauen erleben oder erfahren. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
Ja, also die dunkle Seite dort ist, also es gibt im Ostkongo gibt es mehr als 120 Milizen und die überfallen Dörfer, die rauben, die morden, die vergewaltigen und das geht eigentlich schon seit 30 Jahren so, der Konflikt. Das ist ein ganz langer, komplizierter Konflikt. Der Beginn war eigentlich der Genozid im Nachbarland Ruanda 1994 und um das jetzt kurz zu machen, die Gewalt ist dann rübergeschwappt, die Beziehung zwischen Kongo und Ruanda wo sind dann angeschlagen gewesen. Und seither gibt es dann eben auch zwischen den Staaten immer Spannungen. Und Ruanda unterstützt jetzt zum Beispiel auch gerade eine Miliz, die heißt M23. Die führt gerade Krieg wieder im Ostkongo. Die Provinz Nord-Kivu, wo ich einen großen Teil meiner Zeit verbringe, die ist zu einem großen Teil von dieser Miliz besetzt. Die hat die Hauptversorgungswege nach Goma gekappt. Die kontrolliert die. Da gibt's Roadblocks. Wenn dann Lastwagen vom Land, sage ich jetzt mal, mit Obst und Gemüse durchkommen will in die Stadt, dann erheben die einen Wegezoll von $500 bis $700 pro LKW. Das bedeutet dann, dass bei uns die Preise enorm steigen. Das trifft eine eh schon arme Bevölkerung. Das heißt, selbst der Mittelstand schafft es nicht mehr jeden Tag zu essen. Also ich habe zum Beispiel dort einen Kiswahili-Lehrer, der unterrichtet auch noch an einem Gymnasium. Das heißt, der ist wirklich nicht einer der ganz Armen. Der lebt normalerweise irgendwie mit 10 Leuten in seinem Haushalt. Jetzt kommen natürlich die ganzen Menschen, die flüchten aus dem Umland. Er hat jetzt 20 Leute und er kann die einfach nicht alle ernähren. Deswegen essen sie eigentlich nur noch jeden zweiten Tag.
Die Journalistin Judith Raub ist zu Gast in SWR1 Leute. Der Kongo ist unser Thema. Und die Demokratische Republik Kongo ist wie demokratisch?
Gar nicht demokratisch, würde ich sagen. Also offiziell gibt es natürlich ein Zweikammernsystem, es gibt Wahlen. Und ich finde, in Europa macht man auch oft, wie ich finde, so ein bisschen den Fehler, dass man denkt, wenn es dann Wahlen gibt, dann ist es auch schon eine Demokratie. Und auf dem Papier gibt es auch tolle Gesetze. Also wenn da alles so funktionieren würde, wie es da steht, wäre es eine tolle Demokratie. Aber die Wahrheit ist eben anders. Also es herrscht wirklich Willkür, Korruption. Zum Beispiel unsere Provinz, wo ich eben oft bin und teilweise lebe, die steht unter Militärregierung. Das heißt, die dürfen sich da auch alles erlauben. Also in meinem Fall wurde auch schon 2-mal die Wohnung durchsucht. Da steht dann plötzlich so, stehen 20 Leute vor dir und jemand ist noch ein Militär mit einem Gewehr dabei. Und dann behaupten die, ja, wir haben gehört, da seien Waffen versteckt, wir durchsuchen jetzt die Wohnung. Und dann kommen die morgens um 5 und fallen da ein. Und das Problem ist, also die sind dann vom Geheimdienst, ne? Und das Problem ist aber, wenn man nicht aufpasst, dann kann es sein, dass die irgendwo Patronen verstecken, ja, und dann behaupten sie, wir haben das bei dir gefunden.
Ah, okay.
Und das ist halt dazu da, dann um Geld zu erpressen, ja.
Etwas anhängen wollen.
Genau, ja.
Was ist der Reiz für Sie? Weil das klingt nach einem Land, was auch durchaus eine alltägliche Gefahr in sich hat. Aber was ist der Reiz für Sie am Kongo?
Die jungen Leute dort. Die jungen Leute, also vor denen habe ich einen wahnsinnigen Respekt. Und ich bilde da ja junge Journalisten aus und Journalistinnen. Das muss ich hier wirklich besonders betonen, weil die Frauen haben es besonders schwer dort. Wer Journalistin ist, der wird auch oft zugleich in die Ecke von, sage ich mal, von einem leichten Mädchen gestellt, weil sie vielleicht mal abends einen Termin hat und normalerweise geht die Frau nicht abends weg ohne Vater, Bruder oder Ehemann. Ja, also das ist schon irgendwie schwierig. Dann werden die auch oft, sage ich mal, sexuell belästigt am Arbeitsplatz, durchaus auch von einem Chef oder von Kollegen. Da muss man dann auch immer gucken, dass die Frauen selbstbewusst genug sind, dass sie sich dagegen wehren. Dann hat auch eine Frau es besonders schwer, weil die Frau hat in der Öffentlichkeit nicht so viel zu sagen. Und jetzt soll eine Journalistin plötzlich jemandem Fragen stellen, der vielleicht auch hierarchisch über ihr steht, ja, wenn das jetzt eine wichtige Persönlichkeit ist. Und am Anfang bin ich immer mitgegangen zu den Interviews und habe auch immer gemerkt, wenn jemand die Frage nicht beantwortet hatte, dann haben die Leute nie nachgefragt. Also die Männer auch, aber besonders die Frauen nicht. Und bis ich dann mal kapiert habe, das ziemt sich einfach nicht. Und da muss man wirklich mit den Menschen arbeiten, ihnen sagen, guck, das ist dein Beruf und du hast da das Recht und du darfst da nachfragen, du musst nachfragen, du kannst es höflich tun. Und wenn jemand dann pikiert reagiert, dann musst du ihm das erklären, dass das halt dein Job ist und dass es eben wichtig ist, dass wir die Information haben, um der Bevölkerung das weitergeben zu können. Weil selbst Leute, die hochrangig sind, auch die wissen eigentlich nicht, wie Journalismus funktioniert. Die sind einfach, wer da in einer gewissen Machtstellung ist, der denkt, er kann sich alles erlauben. Er hat es auch nicht nötig, irgendwie mit der Bevölkerung zu kommunizieren, sich mitzuteilen. Und man muss wirklich mit beiden Seiten da arbeiten, um eine Atmosphäre zu schaffen, dass man Informationen bekommen kann, die dann eben relevant ist für die Bevölkerung.
Das klingt aber auch nach einem gehörigen Kampf gegen Windmühlen, denke ich mal so ein bisschen,
ja,
gegen die man sich durchzusetzen hat. Sie kennen das Land und die Menschen im Kongo seit Jahrzehnten. Wann waren Sie das erste Mal da?
Das erste Mal, das muss, in welchem Jahr war das? Ich erinnere mich, das war noch mit dem damaligen Entwicklungsminister Niebel und da war ich noch für die SZ in der Außenpolitik und das war dann so eine Reise mit dem, wo wir dahin sind. Das war diese Reise, wo dieses berühmte Foto entstanden ist, wo er mit der Militärkappe in der Mine stand. Das war nämlich im Nachbarland Ruanda und die ist damals dort entstanden, genau. Da war ich das erste Mal dort.
Das letzte Mal wann?
Ich bin gerade vor 14 Tagen zurückgekommen.
Und das nächste Mal ist auch schon wieder
im
Plan?
Ja, genau, im Herbst. Also ich habe ja auch 10 Jahre lang da nur gelebt und mein Zuhause ist eben dort und in Deutschland auch. Also ich bin jetzt da zwischen den Welten und 10 Jahre war ich fest nur in Goma. Und damals sind wir auch wirklich nur, also ich bin dort zusammen mit meinem Partner und wir sind da immer nur einmal im Jahr, im Sommer vorzugsweise, nach Deutschland gekommen, um halt Familie und Freunde, Freundinnen zu sehen.
Stark nachgefragte Bodenschätze hat der Kongo, Kupfer, Diamant, Kobalt, Coltan, was bei der Herstellung von Laptops, Smartphones und Elektroautos gebraucht wird. SWR1 Leute geht weiter mit der Expertin für die Region, mit Judith Raub. Warum leben laut Weltbank trotzdem mehr als 60% der Bevölkerung in absoluter Armut? Weil nichts ankommt. Unten.
Genau, also ich meine, der Reichtum ist da, aber davon profitieren eigentlich nur, sage ich jetzt mal, ein paar mafiöse Netzwerke, in die Politiker, Militärs, auch hochrangige Geschäftsleute verwickelt sind. Und ich würde mal sagen, bisher hatten die Regierungen auch nie wirklich den Willen, Korruption und Willkür zu beenden. Es wird zweimal davon geredet und es gibt Programme und es werden irgendwelche Behörden geschaffen, die da ein Auge drauf haben sollten. Aber in Tat und Wahrheit ist die Korruption so verankert im Alltag und zwar auf allen Ebenen. Das fängt zum Beispiel damit an, ein Verkehrspolizist. Der sucht eigentlich danach, dass die Leute hoffentlich nicht alle Papiere haben. Und ich fahre auch Motorrad, ich habe immer alle Papiere. Dann hält mich da ein Polizist an und dann sagt er leicht enttäuscht, ja, du hast ja alle Papiere. Sage ich, na klar, habe ich alle Papiere. Dann sagt er, dann gib mir mal $10. Na, dann sage ich, ja, warum soll ich dir $10 geben? Ich sehe es nicht ein. Ja.
Aber also er sucht nach einem Grund und wenn er keinen findet, möchte er es auch grundlos
genau,
haben.
Genau, okay. Ja. Und dann fangen sie halt an zu jammern, sie sind selber nicht bezahlt, was eben stimmt. Das ist ja halt auch ein großes Problem. Polizei, Militär, die sind schlecht oder gar nicht bezahlt, weil das Geld einfach versickert bei irgendwelchen Hochrangigen und dann kommt halt nichts an, sozusagen bei dem, der die Arbeit noch ausführt. Und ich meine, mich kennen die mittlerweile, also ich diskutiere dann immer mit denen, sage, ja Leute, also statt dass ihr immer die Bevölkerung drangsaliert, tut euch zusammen, geht zu eurem Chef und fordert euren Lohn ein. Ich meine, wenn ihr wollt, dass es anders wird in dem Land, müsst ihr es halt so machen. Und mittlerweile kennen die mich und die winken mir jetzt auch schon. Und es ist schon so weit, wenn jetzt ein Verkehrspolizist mich anhält, der mich noch nicht kennt. Und die sind da immer zu 5 oder 6, die sind da immer wirklich in Horden an Kreuzungen. Dann kommt ganz oft einer, der mich schon kennt und sagt zum einen, ach, lass die mal in Ruhe, die hat eh immer alle Papiere. Also es ist wirklich lustig.
Bei der ist nichts zu holen.
Ja, genau.
Man kann, also es ist mir in der Vorbereitung auf die Sendung aufgefallen, man kann ganz viele erschreckende Statistiken zum Kongo finden. 40% der Menschen chronisch unterernährt. Jedes 12. Kind stirbt, bevor es 5 wird. Über 6 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Sexuelle Gewalt im Land hat zugenommen. Wer jünger als 29 Jahre ist, kennt den Kongo nur mit Gewalt. Auf welche Stimmung treffen Sie im Alltag? Also die Angst schwingt immer mit?
Da muss ich noch dazu sagen, das trifft vor allen Dingen auf den Ostkongo zu, weil das Land ja so riesig ist. Ich sag mal, im Westen oder in der Hauptstadt Kinshasa ist es auch schon wieder anders. Aber bei uns ist es so, wie Sie geschildert haben, ja, im Ostkongo. Aber von Angst ist da eigentlich keine Spur. Die Leute sind lebensfroh und die haben eine wahnsinnige Energie, sind aber natürlich damit beschäftigt, sich zu ernähren, ja. Also ein großer Teil ist, was man Petit Commerce nennt. Ne? Das heißt, das sind Marktfrauen oder einfach Frauen, die irgendwelche Tomaten haben und dann verkaufen sie die weiter auf dem Markt. Man nennt diese Frauen die Mamans, also die Mamas. Und dann sieht man die oft mit so Plastikschüsseln auf dem Kopf rumlaufen, mit Ananas, mit Karotten, mit Ingwer, mit allem, was es da gibt. Und dann versuchen sie da halt was zu verkaufen. Und am Abend haben sie dann ein bisschen Geld zusammen. Da können sie dann Mais oder Maniokmehl kaufen, um ihren, das nennt man Fufu zu machen. Das ist dann, also wenn man so eine Art Knödel aus diesem Mehl. Und das ist die Hauptspeise dort. Und es läuft auch oft so, dass die Familie zusammenlegt am Morgen, ja, dass man guckt, wie viel Geld ist da, dann wird es zusammengelegt und dann geht eben eine Maman auf den Großmarkt und guckt, was kann sie jetzt mit diesem Geld erstehen.
Tag für Tag.
Zum Beispiel Fisch, wir leben ja am Kivusee, übrigens wunderschön landschaftlich, dahinter sind die Massisi-Berge, man nennt es auch Petit Suisse, die kleine Schweiz, da gibt es auch wirklich Kühe, Milch, Käsewirtschaft. Als ich das erste Mal war, dachte ich, ja, Wahnsinn, das ist ja wie in der Schweiz. Ich war da oft, ne? Ich bin ja aus Lörrach, also von daher ist man oft über die Grenze. Und dann war das ganz lustig. Ich gucke dann so rum und denke irgendwie im ersten Moment, warum sind jetzt da hier alle Leute dunkel? Weil ich so dieses Bild von der Schweiz im Kopf hatte. Und also wunderschön eigentlich, aber halt leider überall Kämpfe, überall Milizen, was halt alles stört. Ne? Aber das Land ist fruchtbar, es gibt da was zu verkaufen und dann legt halt die Familie zusammen und dann kauft die was im Großmarkt, die Maman, und verkauft es und am Abend haben sie halt dann ein bisschen mehr Geld, um sich dann ernähren zu können.
Aber Sie haben gerade schon Milizen angesprochen, das heißt, man geht mit dem gewissen Risiko auch anders um, als wir das hier tun würden?
Ja, absolut. Also die Menschen haben ein ganz anderes Risikoverständnis, ja. Also ich habe das zum Beispiel gemerkt, als Covid war, ja, also es gab bei uns auch mal Maßnahmen, da waren dann die Unis und die Schulen zu, übrigens mit schlimmen Konsequenzen, weil Lehrer und Profs werden dann nicht bezahlt, ne, wenn die Institution zu ist. Und eigentlich hätten auch, wollte man auch, dass die Leute daheim bleiben, aber das ging ja gar nicht, weil eben die Mamans ja jeden Tag etwas verkaufen müssen, damit irgendwer irgendwas zum Essen hat. Und deswegen wurde dann, oder auch die Minibusse, also da werden ja die Leute reingequetscht, so viel wie geht. Und dann hat man denen plötzlich gesagt, nö, also das dürft ihr jetzt nicht mehr und die sollen Abstand halten, hat sich kein Mensch dran gehalten. Und das geht nicht, weil die Leute nicht überleben können. Und aber es sind bei uns auch nicht, also viele Menschen gestorben daran. Man hat ja am Anfang prognostiziert, oh je, Afrika wird ganz schlimm sein, so, aber es war dann nicht der Fall, weil die Bevölkerung ist halt jung, man ist viel draußen, es sind ganz andere Verhältnisse. Also es gab jetzt bei uns nicht irgendwie dieses Massensterben. Und von daher war für mich dann manchmal irgendwie das sehr merkwürdig. Ich habe dann diese Meldungen aus Europa gelesen und oh Gott, und bloß niemanden treffen und daheim bleiben und so. Und bei uns ging irgendwie das Leben halt weiter und die haben auch eben gesagt, ja, ach, die Armen in Europa, wir haben aber Mitleid mit denen, hoffentlich geht es bald besser, kann man denn irgendwie helfen?
Ne? Journalisten helfen Journalisten, das ist eine Organisation, die weltweit Kolleginnen und Kollegen unterstützt und sich für die internationale Meinungs- und Pressefreiheit einsetzt. SWR1 Leutegast Judith Raub bringt sich dort auch ein und gehört dem Vorstand an. Wie sieht Ihre Arbeit da genau aus?
Also bei uns ist es eigentlich eher so ein bisschen informell. Ne? Ich würde mal sagen, wir sind sowas wie Mini-Mini-Reporter ohne Grenzen, aber wirklich informell. Also zum Beispiel jetzt in meinem Fall, wenn ich höre oder merke, dass jemand im Kongo Probleme hat. Also im Moment haben wir ja eben jetzt gerade den Krieg und da mussten viele Journalisten auch flüchten aus den Dörfern, weil sie verfolgt wurden. Und die haben natürlich jetzt überhaupt keine Einnahmen, die wissen nicht, von was leben. Dann gucken wir halt, ob wir ein bisschen Geld zusammenkriegen, dass wir denen ein bisschen was geben können, damit sie Essen kaufen können. Oder ein anderer Fall, da hatte jemand mit dem Motorradtaxi einen Unfall, ein gebrochenes Bein. Und das konnte nicht gescheit behandelt werden in seinem Dorf. Dann haben wir ihm bezahlt, dass er in die Stadt kann und im Krankenhaus das Bein eben richtig heilen kann. Und der kam dann später mal, als ich eine Ausbildung machte, ich hatte das schon wieder vergessen, da kam er auf mich zu und lief immer vor mir hoch und runter, sagt, guck mal, wie ich laufe, guck mal, wie ich laufe. Und ich dachte, was hat er denn natürlich, läuft er. Dann sagte er, hey, erinner dich, ihr habt mir das bezahlt, dass mein Bein geheilt ist und ich kann laufen und ich kann weiterarbeiten. Hätte ich gehinkt, hätte ich nicht laufen können, wäre das das Ende meines Jobs gewesen. Und das war ja mit nicht viel Geld, na, konnte man da wirklich was bewirken. Und dann aber natürlich jetzt im Moment haben wir viele Anfragen bei JHJ von Journalistinnen aus Afghanistan. Mhm. Also wir sind jetzt auch ehrlich gesagt knapp bei Kasse. Es sind so viele Krisen in der Welt, dass wir ja jetzt auch nicht mehr so überall helfen können. Ja, und wir sind da wirklich informell. Wir haben halt ein großes Netz, weil wir viele Leute kennen und unsere Auslandskorrespondenten viele Leute kennen. Und dann kriegen wir halt so informelle Anfragen. Wir prüfen dann natürlich, ja, sind es wirklich Journalisten oder Journalistinnen?
Klar.
Und wenn der Fall stimmt, schauen wir, dass wir irgendwie Geld zusammenkriegen und helfen können.
Sie haben eben schon deutlich gemacht, dass Sie sich auch um die Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten im Kongo kümmern. Gerade im Bereich der Kommunalradios. Welche Bedeutung hat das Radio dort?
Also gerade die Kommunalradios, die sind ja oft in kleinen Dörfern und das ist ganz oft die einzige Informationsquelle, die die Leute haben. Und Radio ist sowieso wichtig, weil es ja ganz viele Analphabeten gibt. Und im Fernsehen können sich sehr viele Leute gerade auf den Dörfern gar nicht leisten. Und von daher ist es sehr wichtig, dass die Leute übers Radio gut informiert werden. Das Problem ist, die sind ja, also ich komme in Radios, da schreiben die Leute die Manuskripte noch mit Kuli und Papier. Also die haben nicht mal Laptops, Aufnahmegeräte haben sie auch nicht wirklich. Oft ist es, sage ich jetzt mal, der Lehrer oder der Pfarrer, der da das Programm macht, ja. Und deswegen muss man da erstmal bei Null anfangen und denen die journalistischen Grundzüge beibringen. Aber dann, wenn man das mal gemacht hat, sieht man richtig, wie die Sendungen besser werden, wie sie ein Gespür kriegen, was wichtig ist für die Bevölkerung und wie das dann dort besser wird. Und das ist schon toll. Und jetzt in meinem Fall.
Gibt es die eine Geschichte, wo Sie sagen, oh, da bin ich besonders stolz drauf?
Oh ja, die gibt's. Also es gibt eigentlich mehrere, ja. Also manche Journalisten, Journalistinnen, die konnten dann Praktika machen, bei der Deutschen Welle zum Beispiel in Bonn oder auch in Radios in der Stadt, die dann ein bisschen besser ausgerüstet sind in Goma. Und einige haben es tatsächlich geschafft. Einer arbeitet jetzt für Voice of America, andere berichten für die Deutsche Welle. Dann gibt's Frauen, da bin ich ganz stolz. Sie haben wirklich früher kaum den Mund aufgebracht, sich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Die führen jetzt Interviews, fragen nach, was für dort eine wirklich große Leistung ist, weil das gegen die Kultur verstößt, dass man nachfragt und als Frau sowieso. Dann gibt es auch Frauen, die jetzt ihrem Chef sagen, nee, ich sehe das aber anders. Also das ist auch ganz außergewöhnlich. Und manchmal, also der Chef des Radioverbandes, für den ich arbeite, das ist mittlerweile ein guter Freund von mir. Und manchmal grinst er mich so an, sagt, ey, du hast mir alle Frauen verdorben. und er ist aber wahnsinnig stolz auf die auch. Ne? Und
ja,
die kriegen dann auch,
sagen,
auch
ne?
Ja. Und ja, der Radioverband wurde ja dann auch mit einem Palmpreis mal ausgezeichnet in Schorndorf. Und das war natürlich so eine Motivation, weiterzumachen. Ne? Und dann habe ich die auch eingeladen. Und das, ich will eben mal sagen, wie lebensfroh die Leute dort sind, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Aber ich habe die dann eingeladen, als wir zurück waren und nach der Preisverleihung. Und die wissen immer, ich bin Vegetarierin. Und dann, wenn ich die mal einlade, immer, ach, bei der Jude gibt es ja nichts zu essen, ne? weil da Fleisch dazu gehört. Und dann wollte ich denen eine Freude machen und habe halt eben auch Fleisch und Fisch und so hingestellt. Und dann kommen die Erste, na, und hebt so den Deckel vom Topf und dann schreit sie, boah, es ist Fleisch. Und dann haben die sich alle mega gefreut und es war die Fete, einfach nur, weil die sich so gefreut haben, natürlich über ihren Preis, aber dass es auch noch Fleisch gab. Und das ist so typisch für dort, das ist wirklich irre, ja.
In der Vorbereitung auf den heutigen SWR1-Leutegast Judith Raub ist mir eine Meldung noch untergekommen. Der russische Außenminister Sergej Lavrov war zuletzt in Zentralafrika unterwegs und hat auch in der Demokratischen Republik Kongo über den Ausbau der politischen, wirtschaftlichen und militärischen Zusammenarbeit gesprochen. Welches Verhältnis hat Russland zum Land oder das Land zu Russland?
Also der Kongo hat sich bisher, würde ich jetzt mal sagen, nicht auf eine Seite geschlagen, wenn man mal so viel. Der Präsident Tshisekedi, der reist sehr viel im Ausland rum und empfängt auch viele Leute aus dem Ausland und er versucht irgendwie Investoren zu finden. Also sein Problem ist ja, dass es gibt keine Industrie, es gibt keine Arbeitsplätze. Und offenbar glaubt er, wenn es genug Investoren gäbe und Arbeitsplätze gäbe, dann könnte er auch dieses Land irgendwie befrieden. Die Leute im Osten bei uns, wo Krieg ist, sind darüber ziemlich sauer und die sagen, was verhandelt er da ständig mit irgendwelchen potenziellen Staaten, die potenzielle Investoren schicken oder auch nicht. Aha. Ja, der soll erstmal hier Frieden bringen und dann schaffen wir das schon alleine. Das Land ist fruchtbar, wir können Ackerbau machen. Das würde dann auch so funktionieren. Ich sage jetzt mal, im Kongo versucht jeder Einfluss zu nehmen. Also wir haben auch die Minen, da gibt es sehr viele chinesische Investoren, die da dahinter sind. Dann versucht schon Russland, gab es jetzt eben ein Militärabkommen. Da erhofft sich der Kongo natürlich, dass sie Material kriegen für den Krieg, den wir im Moment haben. Drohnen kommen aus China. Aber er ist durchaus auch sehr offen für die EU. Ne? Also auch da ist er viel unterwegs. Er ist ja selber in Belgien aufgewachsen. Mhm. Und es gibt starke Verbindungen immer noch zwischen der früheren Kolonialmacht Belgien und dem Kongo. Also man kann sagen, der Einfluss natürlich von Russland und China wird schon stärker jetzt im Vergleich zu früher. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass der Kongo völlig unter Einfluss von China und Russland stehen würde. Aber ich sehe eine Gefahr. Die jungen Menschen sind frustriert vom Westen. Also eben, der Krieg geht schon so lange. Es sind jede Hilfsorganisation, sage ich mal, die es auf dieser Erde gibt, ist irgendwann mal vertreten gewesen im Ostkongo und den Leuten geht es immer schlechter. Wir haben eine riesige UN-Friedensmission im Ostkongo. Es gibt keinen Frieden. Dann stören sich die Leute auch an einer gewissen, ja, ich sag's jetzt mal so, scheinheiligen Politik auch, ne? Ich meine, wir im Westen reden von Menschenrechten, wir reden von fairer Wirtschaftsordnung, aber in Tat und Wahrheit ist es doch natürlich auch sehr viel Egoismus, ne, der dahinter steckt, was die Europäer betreiben. Und das durchschauen die jungen Leute sehr wohl. Und das treibt die teilweise dann schon auch in Richtung, ne, dass sie plötzlich Putin gut finden oder China gut finden, weil sie halt sagen, na gut, die bringen uns halt Infrastruktur und die sagen nicht irgendwie scheinheilig, ihr müsst da die Menschenrechte achten, ja, und kaum wird dann einer wie der Tshisekedi, kommt dann an die Macht durch irgendeinen krummen Deal und die Diplomaten der EU gratulieren ihnen zum demokratischen, gewaltfreien Übergang. Ne? Da denken die jungen Leute dann natürlich auch, ja, was soll denn das eigentlich? Und da sehe ich eher die Gefahr, dass man die jungen Leute nicht ernst nimmt, frustriert und sie dann in die Arme von Regimen treibt, die eben nicht sehr demokratisch sind.
Und wenn Sie sagen, die jungen Menschen sind enttäuscht vom Westen, das beinhaltet auch Deutschland, weil die deutsche Rolle ist jetzt nicht anders als die anderer Länder. Also man guckt so ein bisschen weg, wenn es in Sachen Menschenrechte im Kongo geht, weil man ja schließlich auch Interesse hat an wertvollen Rohstoffen.
Ja, ich würde mal sagen, es geht nicht gezielt gegen Deutschland. Es geht eher, also woran sich der Frust stark entzündet hat, das waren die Übergriffe dann gegen die UN-Blauhelm-Missionen. Ne?
Wie kann der Demokratischen Republik Kongo geholfen werden? Darüber möchte ich in SWR 1 Leute jetzt mit der Journalistin Judith Raub sprechen. Blauhelme wurden eben schon angesprochen, der Vereinten Nationen. Es gibt im Land ja eine Friedensmission der UN, aber die Blauhelme sind nicht wirklich willkommen. Kommen. Warum ist das so?
Ja, das liegt daran, dass die halt schon ewig lange dort sind, ne? Über 20 Jahre. Und es herrscht halt dort kein Frieden. Und es passiert wirklich öfter, dass irgendwo ein Dorf überfallen wird, wo irgendwie eine Kaserne von der MONUSCO, so heißt ja die Blauhelmgruppe dort, ist. Aber die Leute rücken halt nicht aus und sie kommen dann später dahin und gucken, was los war. Und das frustriert natürlich die Menschen. Und der Frust war so groß, dass auch Übergriffe gab auf Blauhelme. Es gab dann haben auch UN-Soldaten zurückgeschossen, ne? Die wurden mit Steinen beworfen, dann wurde geschossen. Dann haben die Zivilisten umgebracht, ne? Die sie eigentlich schützen sollten. Dann wurde natürlich der Frust noch größer. Ja. Verstärkt wird das Ganze durch Falschinformationen. Ne? Dann behauptet plötzlich irgendwer in den sozialen Medien, ja, die Blauhelm-Soldaten, die liefern Munition an die Milizen. Ne? Also da wird dann wirklich auch gezündelt und es trifft dann auf eine ungebildete Bevölkerung, dann wird da wieder Hass geschürt. Also es ist so ein bisschen, das System UN ist eigentlich nicht so, dass es wirklich den Menschen hilft. Das sind ja arme Staaten auch oft, die die Truppen schicken. Die finanzieren auf diese Weise das Militär, weil sie natürlich von den UN bezahlt werden. Mhm. Aber gleichzeitig haben sie natürlich die Devise, bloß keine Toten in den eigenen Reihen, weil dann würden sie ja natürlich zu Hause unter Druck geraten politisch. Und deswegen ist das eigentlich ein sehr ungutes System in meinen Augen. Da müsste man irgendwie andere Lösungen finden.
Also was so könnte eine andere Lösung sein?
Also ich glaube eigentlich, ich meine, ein Land muss eigentlich eine Armee haben, die sich selber verteidigen kann und will. Und das bedeutet, letztlich bedeutet es, man muss im Kongo mit der Korruption aufhören, man muss Soldaten und Polizisten ausbilden und man muss sie bezahlen und man muss den ernsthaften politischen Willen haben, dass das auch passiert. Also das sehe ich eigentlich als Lösung. Ich meine, im Moment ist ja so, also wenn ich zum Beispiel Polizisten oder Militär sehe, ja, gerade wenn es schon dunkel ist, dann gucke ich, dass ich mich verstecken kann, ja. Und ich habe ganz viele junge Journalisten, die ich ausgebildet habe, die haben ewig gespart für einen Laptop, für ein Handy, dann konnten sie arbeiten, waren stolz, haben gesagt, guck mal jetzt, dann auf dem Heimweg, ja, die haben ja dann doch auch später noch Nachrichten, dann laufen sie zu Fuß nach Hause und werden dann von einem Militär überfallen und der nimmt ihnen alles ab, worauf sie jahrelang gespart haben. Das heißt, dann ist er wieder ja, ein paar Jahre eigentlich arbeitsunfähig, weil er halt kein Arbeitszeug mehr hat. Ne? Und sowas, das muss einfach aufhören.
Das geht ja dann auch schon in die Richtung, die Ausbildung von Polizei und Militär kann vielleicht unterstützt werden aus anderen Ländern auch. Aber ich habe mich gefragt, so diese grundsätzliche Einstellung, ob es Vereinte Nationen ist oder nicht, in ein Land zu gehen, um zu sagen, so, wir übernehmen jetzt mal an dieser Stelle. Da fehlt doch jegliches Vertrauen, also was eine grundsätzliche Basis sein sollte, oder?
Ja, also ich meine, das Prinzip ist ja eigentlich nicht so, dass die übernehmen. Das Prinzip ist ja eigentlich so, dass ein Staat, wie jetzt der Kongo, die UN bittet, dass die jemanden schicken. Also so läuft es ja. Und der eigene Staat muss ja auch zustimmen. Aber das Problem ist eben, dass der eigene Staat es ja auch nicht wirklich ernst meint, was Gutes für die Bevölkerung zu tun. Und wir hatten ja auch Wahlkampf. Mhm. Und im Wahlkampf haben dann auch Politiker sogar den Hass gegen die UN-Blauhelme geschürt. Ne? Sie haben dann einfach behauptet, diese Unsicherheit und der Krieg im Osten, schaut mal, wie unfähig die Blauhelme sind, ja. Ohne zu erwähnen, dass ja die eigene Armee auch unfähig ist oder unwillig ist. Und dann ist natürlich dann die UN auch leicht ein Sündenbock. Und wir haben ja auch noch weiße Söldnertruppen dort. Also die sind jetzt nicht so wie Wagner, also dass sie da Menschenrechtsverletzungen begehen. Also weiß man bisher noch nichts. Da habe ich mit einem Kommandanten geredet und der hat mir zum Beispiel erzählt, das Prinzip ist, dass es gibt ein paar Kampfflugzeuge, die sind geflogen von den weißen Söldnern. Und also wenn man jetzt mal so will, das Kampfprinzip ist, die bombardieren aus dem Flugzeug da, wo die Milizen sind und dann soll das Militär am Boden vorrücken, das kongolesische. Ja, und die sitzen manchmal in ihren Flugzeugen und denken, ja, wo bleiben die, wo bleiben die, wo bleiben die? Uns kommt keiner und dann fliegen sie wieder zurück und die Miliz nimmt wieder den Hügel ein. Ne? Und also dieser Söldner, der ja nahe dran ist an den kongolesischen Soldaten, der sagt, die sind nicht bezahlt, die sind nicht motiviert und die sind einfach auch schlecht ausgebildet. Und sie sind so, er sagt, die hausen manchmal an der Front in Lagern, dass er, dieser weiße Söldner, das war ein Franzose, der aber für eine bulgarische Firma arbeitet, er kann manchmal nicht unterscheiden, was ist ein Flüchtlingscamp und was ist ein militärisches Camp, weil in beiden Camps derart miese Bedingungen herrschen, dass man eigentlich gar nicht mal von da Leben reden kann, sondern von Vegetieren.
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hatte für die Demokratische Republik Kongo die Hoffnung im Zusammenhang mit den Wahlen Ende letzten Jahres, dass sich maßgeblich im Land etwas verbessert. Die Landeskennerin Judith Raub ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Reformschritte seien erkennbar, heißt es. Sehen Sie die auch so?
Also auf dem Papier sehe ich diese Reformschritte,
haben ja. Haben Sie ja gesagt, da gibt es gute Gesetze, aber...
Genau. Also das Problem ist eigentlich, so wie ich das interpretiere, dass es keinen wirklichen politischen Willen gibt, etwas für die Bevölkerung zu tun. Und also ich glaube eher, wenn man diesem Land helfen will, dann muss man diese Kräfte stärken, die das Land ändern wollen. Und das sind in meinen Augen junge Leute. Und die sind auch wirklich entschlossen. Ich habe Freunde, die sind Aktivisten, Aktivistinnen. Die waren auch schon im Gefängnis, also willkürlich eingesperrt. Ich habe die dann auch besucht. Das geht dann so, also ich als Weise darf nicht ins Gefängnis, weil die nicht wollen, dass ich da die Zustände sehe. Das ist da also wirklich erbärmlich, ne, wie mir geschildert wird. Und man muss da auch bezahlen dafür, dass man einen sicheren Schlafplatz im Gefängnis hat. Also ich persönlich, ich vermeide wirklich jede Korruption. Ich bezahle nie irgendwas und dann geht's halt irgendwie eben länger und man behält meinen Pass monatelang ein, weil ich nicht schmiere, bis ich das Visum kriege und so weiter. Aber wenn gerade eine junge Frau im Gefängnis sitzt, ja, dann muss man dem Gefängnisdirektor Geld geben, damit die einen sicheren Schlafplatz hat, damit sie nicht in der Nacht von Mitgefangenen vergewaltigt wird, damit man ihr was zu essen bringen kann. Das ist, gibt wirklich so fast schon Hotelpreise, ne, nach welche Zelle kostet wie viel. Also so geht es dann.
Klingt nach und, Hotel, genau.
Genau, ja. Und natürlich das Handeln dann, die kongolesischen Freunde dafür sie aus. Da gehe natürlich nicht ich hin oder so, aber ich unterstütze die dann schon, dass sie das regeln können.
Also die Korruption muss besiegt werden. Kann man die Korruption mit dem jetzigen Präsidenten besiegen oder?
Also ich glaube, man muss da an vielen Stellschrauben drehen. Also es kommt ja nicht nur von oben, das kommt auch aus der Bevölkerung. Also die Leute sind so groß geworden, dass sie einfach glauben, Korruption gehört dazu. Die nehmen das auch dann schon voraus. Also das fängt an Zoll, das fängt auch an, ja, wie ich vorher schon sagte, mit Auto- oder Motorradpapieren. Die besorgen sich dann nicht die Papiere, ja, weil sie sagen, ach, wenn ein Polizist mich anhält, dann gebe ich ihm halt irgendwie 50 Cent oder so oder kaufe ihm eine Cola. Also das steckt schon so drin. Und ich glaube, man muss da auf allen Ebenen anfangen und es wirklich den Leuten zeigen, dass eigentlich durch Korruption ja ihr Leben teurer wird, ja. Auch bevor die Miliz M23 Krieg geführt hat, gab es x Straßenbarrieren von irgendwelchen Milizen, auch vom Militär, auch von der Polizei oder von irgendwelchen jungen Leuten aus dem Dorf, die dann halt einfach Wegezoll erpressen, wenn man da durch will. Und das muss man einfach mal den Leuten erklären, dass ihr Leben durch diese Korruption teurer wird. Und ich habe auch jetzt schon wirklich viele junge Leute, die das auch selber sagen und die auch wirklich bereit sind, das zu bekämpfen, die auch ehrlich werden und Geld wieder zurückbringen. Also was ich ganz stolz drauf bin, manchmal ist halt so, weil die Leute kein Geld für Recherche haben, dann sage ich, okay, komm, ich bezahle dir das jetzt aus dem eigenen Sack. Wenn du das machen willst, dann fährst du dahin und dann gebe ich denen vielleicht $20, ja. Und die kommen jetzt zurück und sagen, du, hier sind noch $5, die habe ich nicht gebraucht. Und ich meine, das, die sind arm, ja, die, und da bin ich wahnsinnig stolz, weil die sage ich jetzt mal, weit verbreitete Mentalität wäre, ich behalte es einfach und sage jetzt nicht, dass ich weniger gebraucht habe. Und ich denke, dass wenn man mit so Leuten arbeitet und diese jungen Menschen stärkt, die wirklich wollen, dass das Land anders wird, dann kann man das auch ändern. Natürlich kann man auch die große Politik ändern, ja, wenn sich die große Politik ändert, aber nicht nur das Regime dort. Das ist ja auch ein ganzes Umfeld, die EU und die westlichen Mächte, China, Russland, ne? Da muss man ja zusammenarbeiten. Also eigentlich, wenn das wäre ja sowieso, sage ich jetzt mal, Klima ist ja auch noch ein Stichwort. Kongo hat den zweitgrößten Regenwald, ne, nach dem Amazonas. Man will, dass dieser Wald erhalten bleibt. Und aber die Leute brauchen Holzkohle, um zu kochen. Da muss man eine Lösung finden und zwar eine ehrliche Lösung, die dann den armen Leuten auch wirklich hilft. Ja, die brauchen einen Ersatz für die Holzkohle, der aber nicht mehr kostet wie ihre Holzkohle. Und da muss man zusammenarbeiten international. Und wenn man da einen Willen hat, dann gibt es da auch einen Weg. Im Moment sehe ich auf höherer politischer Ebene auf keiner Seite wirklich den Willen dazu.
Es wären es Leute mit der Schlussrunde und der Journalistin Judith Raub. Ihr Einsatzgebiet, ihr der Art Lieblingsland, kann man ja sagen, ist der Kongo. Und wir haben eine Nachricht bekommen von Gerhard Mauch aus Rottweil. Der schreibt, Afrika ist ein rohstoffreicher Kontinent und wir profitieren nicht nur im Kongo von der Ausbeutung der Arbeitskraft beim Gewinn von Coltan, Zinn, Bauxit und anderen Metallen. Vor allem auch Kinder sind billige Arbeitskräfte, wenn Frau Raub
Raub von Geschäftsleuten als Profiteure spricht, darf sie einheimische und multinationale Konzerne nicht vergessen. Der Kongo ist vor allem US- und belgisch geprägt. Vergessen wir nicht, Gerhard Mauch. Und dann kommen wir auch zur nächsten Frage, zur Frage von Ralf Meyer. Der schreibt, ich habe folgende Frage. Bei der geschilderten Korruption und gewalttätigen Umständen weiß ich um den Einsatz der Fremdenlegion im Jahr 1997. In diesem Bürgerkrieg um Einfluss auf die Bodenschätze hat die Legion europäischer Bürger zum Flughafen evakuiert. Die Frage jetzt, ist der französische Einfluss noch ein Faktor im Kongo?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Franzosen mehr Einfluss hätten als andere Staaten da im Kongo. Es sind einfach mehrere Player, ne? Die EU als Gesamtes, Belgien immer noch stark als ehemalige Kolonialmacht. Die Franzosen, die waren ja mal kurz da, es war ein Regiment, da ging es auch darum, dass Milizen sich bekämpft haben und die waren dann kurz da und haben da eingegriffen. Das, was übrigens bei den vielen Kongolesen als positiv empfunden wurde, da sagen mir heute noch viele, wenn westliche Truppen kämen dann und uns helfen würden, dann hätten wir vielleicht bald Frieden. Ja, also das ist so eine Einschätzung da bei vielen. Aber ich würde sagen, im Kongo versuchen ganz viele Player aus allen wirtschaftlichen Regionen und Mächten Einfluss zu gewinnen.
Jürg hat geschrieben, ich bin im Kongo geboren, Jahrgang 59. Mein Vater hat dort gearbeitet. Wir mussten dann fliehen wegen des Aufstandes. Ich war nie mehr dort an meinem Geburtsort. Stanleyville heißt heute
Kisangani.
Ich wollte aber gerne mal hin und habe Bedenken wegen Korruption und Entführung. Kann man trotzdem irgendwie Urlaub machen im Kongo und sich dort sicher fühlen?
Also ich war schon selber in Kisangani. Da ist es wunderschön, ganz tolle Natur. Ich persönlich würde da jederzeit hingehen, aber ich meine, es ist jetzt natürlich nicht ein Urlaubsort mit Infrastruktur für Urlaub, aber wenn ich jetzt da Vorfahren hätte, würde ich jetzt im Moment bedenkenlos dahin. Aber man muss sich natürlich immer, bevor man geht, erkundigen, wie die aktuelle Lage ist. Aber Kisangani ist ja nicht im Osten, wo der Krieg ist.
Hat aber dann immer auch was von Abenteuerurlaub wahrscheinlich.
Ja, schon, ja.
Christine Ammann hat geschrieben, beim Thema Kongo sollte man auch bei den positiven Seiten die Musikalität und die Kreativität der Kongolesen nicht vergessen. Die haben sie ja auch immer wieder angeschnitten. Eben während der Musik haben sie auch von der Hochzeit erzählt zum Beispiel. Wenn ich das noch einmal gerade aufgreifen kann, was auch nochmal so ein bisschen Lebensfreude ja deutlich macht. Wie lief diese Hochzeit ab?
Ja, also wir waren da schon alle, das war eine Gartenwirtschaft, wo diese Hochzeit waren. Wir Gäste waren da schon alle versammelt und wir warteten auf das Hochzeitspaar und dann wurde aber draußen geschossen. Es gab einen Verkehrsunfall und dann wollten die Leute den Fahrer lynchen und dann kam die Polizei und hat da eben live geschossen. Und dann wurde einfach die Musik lauter gedreht und es hieß halt einfach, oh ja, tanzen wir halt mal weiter und warten mal, bis die kommen. Und dann, ja, ich glaube so 2 Stunden später hörte die Schießerei auf und das Hochzeitspaar konnte kommen und alle waren fröhlich und haben halt weiter getanzt. Ne? Und ich meine, klar, der Kongo, also das ist dann mehr Kinshasa, also der Westen ist sehr bekannt für Musik und für Rumba und hat eine sehr lange Tradition. Und auch bei uns im Osten gibt es auch ganz coole kongolesische Musik. Also das ist ganz sicher ein Element. Ne? Und ich war auch mal im Krisengebiet unterwegs mit einer Kollegin und wir sollten eigentlich eine Unterkunft suchen und dann schepperte aber plötzlich irgendwo ein Radio und statt dass sie fragt, wo eine sichere Unterkunft ist, fing sie erstmal mitten da im Gebiet in der Pampa an zu tanzen und meinte, ach Judith, tanz doch mal mit. Ne? Also das ist den vielen Leuten liegt wirklich Musik und Tanzen im Blut. Also es ist schon irre. Ja.
Die Natur ist natürlich auch faszinierend, das haben Sie auch schon zum Ausdruck gebracht. Klaus Höhner hat geschrieben, Kongo ist ein faszinierendes Land, schreibt er, leider von einem nicht enden wollenden Bürgerkrieg seit vielen Jahren zerrissen. Die Natur ist allerdings faszinierend, das weiß er aus beeindruckenden Dokus. Und zum Schluss noch, tolle SWR1-Leute-Sendung, das Lob kommt von Joachim Lemke. Frau Raub schildert den schweren Alltag der Bevölkerung im Kongo authentisch ein und ordnet ihn ein und ordnet die Situation im Großen und erkennt das im internationalen Kontext sehr weitsichtig. Vielen Dank dafür. Danke fürs Kommen, sag ich.
Ja, ich sag vielen Dank für alle, die Interesse am Kongo haben.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.